Es klang so beruhigend. Treibstoff vom Acker. Er sei gut gegen die Erwärmung des Klimas und ein willkommener Ersatz für das knapper werdende Erdöl. Bei der Verbrennung gebe der Sprit vom Acker nur so viel Kohlendioxid ab, wie die Pflanzen, aus denen er hergestellt wurde, zuvor aufgenommen haben.
Ganz anders die fossilen Brennstoffe, Erdöl, Kohle und Gas. Sie enthalten Kohlenstoff, der über Jahrmillionen aus Biomasse gebildet und in der Erdkruste abgelagert wurde. Bei ihrer Verbrennung fällt wesentlich mehr Kohlendioxid an, als Ozeane und Pflanzenwelt aufnehmen können. So steigt der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre und er steigt und steigt.
Treibstoff vom Acker. Wäre das ein Ausweg?
We have still 96 million hectares currently cultivated with pastures.
Wir haben noch 96 Millionen Hektar, die gegenwärtig als Weide genutzt werden. Kein Amazonasgebiet, kein Regenwald. Dort ist Grasland, dort sind Kühe, die Gras fressen. Daraus kann Ackerland werden. Wir können also unsere Anbauflächen für Nahrungsmittel verdoppeln. Aber nicht nur Nahrungsmittel werden in den nächsten Jahren gebraucht, auch Energie. Und da bietet Biosprit riesige Möglichkeiten. Wegen der Umwelt, weil es eine erneuerbare Energie ist und auch aus wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gründen.
Sagte Roberto Rodrigues, brasilianischer Landwirtschaftsminister AD, Anfang 2009 auf der Grünen Woche in Berlin. Zur gleichen Zeit berichtete Pater Thiago, der im Auftrag der brasilianischen Bischofskonferenz Zuckerrohrschneider betreut,
dass schon rund 1 Million Menschen für Brasiliens Ethanolindustrie arbeiten, etwa 400.000 davon seien Zuckerrohrschneider. Mit dem Ökoboom werden es täglich mehr. Aber sehr viele von ihnen werden wie Sklaven gehalten. Die Arbeitsbedingungen seien grausam, die Löhne lächerlich, ihre Kinder hungerten. Brasilien habe zwar erstklassige Arbeitsgesetze und Sklaverei sei natürlich verboten, aber diese Gesetze würden nicht befolgt und kaum durchgesetzt. Wenn die Deutschen auf sauberen Biosprit warten wollten, könnten sie ewig warten. Abkommen und Vorschriften helfen da wenig.
Alle Bemühungen, die Kohlendioxidemissionen zu verringern, waren, global betrachtet, bislang erfolglos. Neuerlichen Alarm gab es im Herbst 2008. Das sogenannte globale Kohlenstoffprojekt in Australien, das den jährlichen Ausstoß von Treibhausgasen misst, teilte mit, der Weltklimarat gehe in seinen Prognosen von falschen Zahlen aus. Seit 2000 würden jährlich 4-mal mehr Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen, als der Rat in seinen Szenarien zugrunde legt.
Die menschengemachte Erderwärmung durch Kohlendioxid und durch andere Treibhausgase hat gravierende Folgen. Veränderte Lufttemperaturen und Wasserknappheit haben Einfluss auf Landwirtschaft und Ernten. Schon ein minimaler Temperaturanstieg führt dazu, dass weltweit die Gletscher schmelzen und die Polarregionen einen Teil ihrer Eiskappen verlieren. Der Meeresspiegel steigt an. Es kommt öfter zu extremen Wetterlagen, zu großer Trockenheit, zu Überschwemmungen, zu tropischen Wirbelstürmen.
Darum hat der Weltklimarat, ein UN-Gremium, in dem führende Klimaforscher aus aller Welt zusammenarbeiten, die Industrieländer aufgefordert, ihren Kohlenstoffausstoß zu verringern und verstärkt erneuerbare Energien zu nutzen. Wind- und Wasserkraft, Solarenergie und Biomasse.
Die Politiker gaben sogar Ziele vor. Im Verkehrsbereich will die Europäische Union bis 2020 10% Sprit aus nachwachsenden Rohstoffen beimischen, sogenannten Biosprit. Deutschland gab sich als Vorreiter und beschloss sogar 17% Beimischung bis 2020. Dieses ehrgeizige Ziel musste aber umgehend auf 12% gesenkt werden. Zu viele Automotoren vertragen noch keinen Biosprit.
In den letzten Jahren erleben wir einen unglaublichen Boom auf dem Biospritmarkt. Die weltweite Produktion hat sich verfünffacht. Die Investitionen in diesen Sektor sind um 200 Milliarden Dollar gestiegen.
Eric Holt-Germines ist Direktor des Food First Instituts im kalifornischen Oakland. Der Agrarökonom arbeitet seit langem mit Bauernorganisationen in Lateinamerika und Afrika zusammen. Gegen Energiepflanzen, die in überschaubarem Umfang lokal erzeugt und lokal genutzt werden, zum Beispiel zur Strom- und Wärmegewinnung, hat Holt-Germines keine Bedenken. Aber gegen den industriellen Anbau in Monokulturen und auf riesigen Plantagen.
Die nachwachsenden Rohstoffe werden mit Pestiziden und synthetischem Dünger behandelt. Das ist alles andere als nachhaltig. Und nichts an diesem sogenannten Biosprit ist bio, sagt Holt-Germines.
Ich spreche von flüssigem Sprit aus nachwachsenden Rohstoffen, die industriell angebaut werden, wie Ethanol und Pflanzendiesel. Also da sind Mais, Palmöl, Soja, Zuckerrohr und Zuckerrübe, Rapsarten, Jatropha und so weiter. Biosprit, der dem Benzin oder Diesel beigemischt wird, um die 800 Millionen Autos in Gang zu setzen, die die Hälfte der weltweit genutzten Energie verbrauchen.
Zuckerrohr, Zuckerrüben oder Mais, die viel Zucker enthalten, können zu Ethanol vergoren werden. Aus den stark ölhaltigen Samen von Ölpalme, Raps oder Soja kann Pflanzendiesel gewonnen werden.
Und die nächste Generation pflanzlicher Treibstoffe wird da sogar fast doppelt so effektiv sein, sagt die Industrie. Dann soll die entwässerte Biomasse der ganzen Pflanze genutzt werden. Das sogenannte Biomass-to-Liquid-Verfahren ist aber noch in der Entwicklung. Frühestens 2015 ist mit einer kommerziellen Nutzung zu rechnen.
Ausgelöst wurden diese Investitionen vor allem durch die ehrgeizigen Ziele, die sich die Industrieländer im Norden für die Erzeugung von Biosprit gesetzt haben. Auf ihren eigenen Flächen können weder die Europäische Union noch die Vereinigten Staaten diese Ziele erreichen. Beide setzen ein Vielfaches an Flächen dafür ein.
Und sie finden diese Flächen auf der Südhalbkugel. Wenn man den Kraftstoffbedarf des Straßenverkehrs weltweit nur aus Energiepflanzen decken wollte, bräuchte es dafür sämtliche Agrarflächen, auf denen die Entwicklungsländer derzeit Nahrungs- und Faserpflanzen anbauen.
Mit diesem Hinweis veranschaulichen die Energieexperten des Wuppertal-Instituts den gewaltigen Energiehunger der motorisierten Gesellschaften. Er werde sich nicht mit Energiepflanzen stillen lassen. Schon die heutige Biospriterzeugung für die Mobilität in den Industrieländern gehe zu Lasten der Ernährungssicherheit im Süden, auch wenn die Befürworter das Gegenteil behaupteten. Eric Holt Jimenez.
Biosprit trägt zur ländlichen Entwicklung bei und wird keinen Hunger verursachen. Das ist natürlich ein weiterer Mythos. Auf der Südhalbkugel, zum Beispiel in Lateinamerika, entsteht auf einem Hektar ein Arbeitsplatz, wenn Kleinbauern diese Fläche bewirtschaften. Auf den Zuckerrohrplantagen für Biosprit gibt es auf der gleichen Fläche nur ein Drittel der Arbeitsplätze. Bei Sojabohnen entsteht ein halber Arbeitsplatz, und zwar auf 100 Hektar.
Nicht nur die Konkurrenz um die Flächen verschärft sich. Der Energiepflanzenboom verteuert Rohstoffe, die auch von der Nahrungsmittelindustrie genutzt werden könnten. So trieb die gestiegene Ethanolnachfrage den Maispreis in den USA um 50% in die Höhe. Mexiko, das Ursprungsland des Mais, muss inzwischen über 3/4 seines Maises aus den USA importieren. Durch den Preisanstieg wurden Tortillas unerschwinglich für die armen Bevölkerungsschichten. Die dünnen Maisfladen sind in Mexiko das Grundnahrungsmittel.
Nicht nur in Mexiko kam es zu Protesten wegen der gestiegenen Nahrungsmittelpreise. Eine Welle von Hungerunruhen rollte 2008 durch mehr als 30 Länder. Auf Haiti führten die gewaltsamen Proteste zum Sturz der Regierung. In Afrika, Asien und Lateinamerika gingen die Menschen auf die Straße, weil Mais, Reis und Weizen, aber auch Milch und Speiseöl innerhalb eines Jahres das Doppelte und mehr kosteten. Der Energiepreis schlägt durch auf den Preis für Nahrungsmittel, sagt Michael Windfuhr. Er ist Leiter des Teams Menschenrechte bei Brot für die Welt.
Die entscheidende Stellgröße dürfte dabei sein, dass Nahrungsmittel auch für Energiezwecke genutzt werden können und damit seit dem letzten Jahr sich eigentlich der Nahrungsmittelpreis an den Ölpreis angekoppelt hat. Das ist etwas, was die Ökonomen immer noch diskutieren, ob er das langfristig getan hat. Mittelfristig oder kurzfristig hat er das erstmal getan. Und dadurch werden natürlich Agrarressourcen in der Nachfrage her nochmal sehr viel wichtiger werden.
Das hat gravierende soziale und ökologische Folgen, die dagegen sprechen, die Energiepflanzen als Benzinersatz zu nutzen.
Beispiel Brasilien. Zwar ist per Gesetz festgelegt, dass 30% des Biosprits von Kleinbauern geliefert werden müssen. Das ist das soziale Aushängeschild der Regierung Lula. Es sagt aber nichts darüber aus, wie viele Kleinbauern von ihrem Land vertrieben wurden, um Platz für weitere riesige Plantagen zu schaffen.
Ja, die Lula-Regierung produziert im Grunde mehr Regenwaldverluste als alle Vorgängerregierungen, obwohl sie sich den Schutz des Regenwaldes auch auf die Fahnen geschrieben haben. Es sind Verdrängungsprozesse. Der Zucker drängt den Sojabereich weiter in den Norden. Der Sojabereich drängt die Viehwirtschaft weiter in den Norden.
Beim großen Fachkongress der Union zur Förderung der Öl- und Proteinpflanzen Anfang Dezember 2008 fand EU-Energiekommissar Andris Piebalgs beruhigende Worte. Er betonte die wichtige Bedeutung von Biokraftstoffen für eine nachhaltige Mobilität in der Europäischen Union.
Biokraftstoffe stellen demnach gegenwärtig die einzige marktverfügbare Option dar, die Abhängigkeit von fossilen Energien im Verkehrsbereich zu reduzieren und auf diese Weise die verkehrsbedingten Kohlendioxidemissionen zu senken.
So der EU-Energiekommissar. Am nächsten Tag widersprach ihm der wissenschaftliche Beirat, der die Bundesregierung in Fragen globaler Umweltveränderungen berät. Dessen Gutachten betrachtet erstmals das Thema Bioenergie im Zusammenhang mit der globalen Umwelt- und Entwicklungspolitik. Und es kommt zu einem ganz anderen Ergebnis.
Biokraftstoffe der ersten Generation wie Biodiesel aus Raps oder Bioethanol aus Mais seien ungeeignet für den Klimaschutz. Auch Biokraftstoffe der zweiten Generation, bei denen die ganze oberirdische Pflanze verwendet wird, schneiden nicht besser ab.
Die höchste Klimaschutzwirkung erziele Bioenergie in der Stromerzeugung, sagen die Wissenschaftler. Gegen Biosprit spreche hauptsächlich, dass immer öfter tropische Regenwälder brennen, um Platz für Palmölplantagen zu schaffen. Dadurch werde mehr klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt, als durch Biosprit später eingespart werden kann. Der Beirat plädiert daher für den raschen Ausstieg aus der Förderung von Biokraftstoffen für den Straßenverkehr. Die Beimischungsquoten sollten zurückgenommen und stattdessen die Elektromobilität ausgebaut werden.
Indonesiens Landwirtschaftsminister Anton Apriantono sieht hingegen weder soziale noch ökologische Probleme, die gegen den Anbau von Energiepflanzen in seinem Land sprechen.
Wir haben keinen Konflikt zwischen Nahrungsmitteln und Energie. Unser Grundnahrungsmittel ist Reis und unsere Bioenergie wird aus Palmöl gewonnen. Damit gibt es also überhaupt kein Problem.
Nein, das stimmt nicht. Die Flächen sind außerordentlich groß, die in Indonesien umgewandelt werden, und die Bauernorganisationen berichten von zahlreichen Landkonflikten.
Sagt Michael Windfuhr, der Leiter des Teams Menschenrechte von Brot für die Welt. Auch der Klimaschutz stehe in Indonesien auf verlorenem Posten. Im Februar 2008 meldete die Jakarta Post:
Die Regierung plant, Millionen Hektar von Indonesiens Torfböden für den Anbau von Palmöl freizugeben.
Böden, auf denen in Indonesien auch Regenwald wächst.
Diese Torfmoore speichern daher gigantische Mengen von Kohlendioxid. Seit Dezember 2007 bestand ein Moratorium. Diese Gebiete durften nicht gerodet werden, um Ölpalmplantagen anzulegen.
Das indonesische Landwirtschaftsministerium hat das Moratorium aufgehoben.